Der Durchblick wird unterstützt von der Gebert Rüff Stiftung.
Dank moderner Medizin ist die Chance, ein gesundes Kind auf die Welt zu bringen, so gut wie noch nie. Und trotzdem, Kinder, die vor dem 6. Monat auf die Welt kommen, haben auch heute noch praktisch keine Überlebenschancen. Darum ist die Forschung in diesem Bereich gross, die Rede ist sogar von einer künstlichen Gebärmutter. Wie funktioniert die und welche Möglichkeiten haben extrem Frühgeborene sonst noch dank moderner Spitzenmedizin zu überleben?
Das ist der Durchblick. Wir liefern Antworten aus der Wissenschaft auf die Fragen, die euch bewegen. Das ist Scientainment mit Daniel Fanslau.
Stellt euch eine Welt vor, wo extrem Frühgeborene außerhalb vom Mutterleib anwachsen können. Oder sogar eine Schwangerschaft ganz ohne den menschlichen Körper. Die Forschung schafft da intensiv an dieser Vision, die Realität umzusetzen. Da stellen sich natürlich auch ein Haufen medizinische und ethische Fragen. Und darum sind bei mir im Studio der Leiter der Neonatologie vom Berner Inselspital, Professor André Kitzun. Willkommen im Durchblick.
Vielen, vielen Dank für die Einladung.
Und der Medizinethiker Oswald Hasselmann. Er ist Präsident der Schweizerischen Gesellschaft für biomedizinische Ethik und Kinderneurolog. Auch Ihnen herzlich willkommen im Durchblick.
Vielen Dank.
Wir haben es gerade gehört, man redet heute über eine künstliche Gebärmutter. Das ist so ein Thema in der Forschung, vor allem in Holland und in den USA. Kann man sagen, ist das eine grosse Hoffnung für Frühgeborene? Wir steigen gerade mal so beim futuristischen Szenario ein, Herr Kitzun.
Ja, es ist schon eine Hoffnung für die Zukunft, aber es ist noch sehr weit weg von der klinischen Anwendung im Moment. Es gibt tatsächlich Forschungsgruppen, die verschiedene Methoden ausprobieren, wie man, sag mal, ohne dass das Baby nach der Geburt einatmen muss, es trotzdem am Leben zu halten. Das ist ja der große Unterschied. Mhm. Und da gibt es manche Technologien, die nennen sich künstliche Plazenta. Das bedeutet im Wesentlichen, dass der Sauerstoff, der zum Kind gehen muss, durch ein anderes Organ als die Lunge gemacht wird. Mhm. Oder auch künstlicher Uterus oder künstliche Gebärmutter, wo quasi das Ganze abgebildet werden soll. Das Kind ist noch eine Flüssigkeitshülle eingehüllt, wie in der Gebärmutter.
Mhm. Was schätzen Sie, wie viele Jahre Forschung braucht es noch, bis das effektiv eben klinisch kann angewendet werden?
Ist sehr, sehr schwer abzuschätzen. Man geht jetzt davon aus, dass es bestimmt noch 5 bis 10 Jahre dauert, also würde ich so ungefähr sagen, bis es klinische Versuche geben könnte. Mhm. Also man ist im Moment in einem Stadium, wo es Versuche mit Tieren gibt, also Lämmern zum Beispiel, aber es ist noch nie mit einem Menschen sowas gemacht worden. Mhm. Und jetzt schafft man im Prinzip Voraussetzungen im Moment auch, Rahmenbedingungen erstmal, unter denen das gemacht werden soll. Und die Technologie ist, glaube ich, auch noch nicht ganz so weit, dass es wirklich eingesetzt werden könnte.
Mhm. Da braucht es also noch mehr Forschung. Wir werden nachher noch ein bisschen mehr darauf eingehen. So aus ethischer Sicht, Herr Hasselmann, wie sehen Sie das? Eine künstliche Gebärmutter, wo sehr früh Geborene plötzlich eine viel höhere Überlebenschance haben?
Ja, wir müssen ja sehen, was es eigentlich bedeutet, wenn ein Kind 9 Monate in der Mutterleib aufwächst oder dieser Prozess dann sehr stark verkürzt wird. Also was alles verlustig geht für die kindliche Entwicklung, was wir zum jetzigen Zeitpunkt noch gar nicht genau abschätzen können. Mhm. Das ist ein Punkt, der mich bewegt. Und ein anderer Punkt ist sicherlich, dass eine solche Technologie sehr kostspielig wird. Und wir haben ja ein Budget, was sehr begrenzt ist. Und umso mehr investiert wird in solche hochtechnologischen Möglichkeiten, das Geld fehlt uns dann häufig an anderer Stelle. Also es hat auch eine auf der gesundheitsökonomische Aspekt, den man beachten sollte.
Mhm. Vielleicht können wir später noch ein bisschen auf die ethischen Fragen eingehen. Mich und sich viele Zuschauer, die würde es jetzt noch interessieren, die künstliche Gebärmutter, wir haben es schon so grob angeschnitten. Könnten Sie mal noch ein bisschen ausführlicher beschreiben, wie das dann ganz genau abläuft, wenn plötzlich ein Kind viel zu früh auf die Welt kommt?
Wie man das machen soll mit so einer künstlichen Gebärmutter? Mhm. Also, sagen wir mal, das am besten verständlichste Modell ist vielleicht das, dass man tatsächlich versucht, das Baby, was im Uterus in einer Flüssigkeit schwimmt, und dann das wird dort über die Nabelschnur mit Sauerstoff versorgt. Mhm. Und im Fall einer Geburt ändert sich das ja. Das Baby atmet Luft ein und die Lungen übernehmen das, dass der Sauerstoff in das Baby kommt. Und wenn man dieses Modell mit der künstlichen Gebärmutter macht, dann muss man wie so eine Übertrag, das Kind muss sozusagen in diesen künstlichen Behälter rein. Und mit den Lämmern hat man das so gemacht, dass man flüssigkeitsgefüllte, sage ich jetzt mal, Beutelchen genommen hat, Plastikbeutel, hat das Lamm in so ein Plastikbeutelchen gemacht, in wieder so eine Art Flüssigkeit, so ähnlich wie in der Gebärmutter, und hat dann auch über die Nabelschnur des Lamms dort Nahrung und Sauerstoff gegeben. Mhm. Und dann lagen die Lämmer da in den Beutelchen und sind in diesen Beutelchen gewachsen. Mhm. Das ein Modell sozusagen davon, wie man das machen kann. Mhm. Und die Schwierigkeit wäre natürlich, dass das ja auch, also bei Menschen, das ist nicht so einfach. Also das gibt viel Forschung, wie das überhaupt gelingen kann, das Baby, ohne dass es an die Luft kommt, sozusagen überhaupt mit so einer Technologie versorgt zu werden. Also da ist man schon noch am Anfang der Technologie. Aber so kann man sich ungefähr vorstellen. Baby würde weiter in einem Plastikbeutelchen schwimmen.
Man muss dann natürlich sagen, ein Kind lernt, erlebt in 9 Monaten Schwangerschaft die Mutter, die Umgebung, und es würde dann sozusagen eine ganz andere Lernerfahrung machen. Mhm. Also die lernt die mütterliche Stimme zum Beispiel, die mütterlichen Emotionen, die mütterlichen Hormone, all das wird vom Kind mitverarbeitet schon vor der Geburt in den 9 Monaten. Mhm. Und das würde dann, wenn man jetzt ein Modell schafft, ein künstliches Modell, dann ist diese Trennung eben auch nicht nur eine mechanische Trennung, sondern es ist auch eine emotionale, eine sensorische, ganz andere Situation. Mhm. Und da begeben wir uns in ein neues Gebiet, was wir noch gar nicht übersehen können.
Sie sprechen sich also die Natürlichkeit da vom Anwachsen, aber trotzdem ist es ja heute so, dass schon der Anfang und das Ende von einer Schwangerschaft auch nicht natürlich könnte sein, so wie es einfach würde in der Natur passieren. Jetzt wird sogar an einer künstlichen Gebärmutter geforscht. Also eigentlich ist es einfach der nächste Schritt eigentlich in der Forschung rund um das Thema Kind gebären. Oder? Das ist, kann man jetzt sagen, wo zieht man da genau die Linie, ethisch gesehen?
Ja, ich denke, an der Tatsache der Frühgeburtlichkeit, da werden wir nichts ändern können. Es wird vielleicht sogar noch mehr Frühgeburten geben, weil die schwangeren Mütter werden tendenziell älter. Es wird mehr Mehrlingsschwangerschaften geben, die dann auch wieder zu einer Frühgeburt führen können. Also ich denke, wir müssen uns auch aus medizinischer Sicht auch diesem Problem stellen. Da bin ich ganz bei Ihnen. Mhm. Nur ich möchte so ein bisschen warnen, dass es sozusagen nur ein technisches Problem ist, was man technisch daran eine Lösung finden muss.
Ja. Herr Kitzun, wenn man jetzt die Entwicklung noch ein bisschen weiter in Zukunft denkt, oder man kann heute künstlich befruchten, man kann vielleicht sogar über künstliche Gebärmutter in 5 bis 10 Jahren mit Forschung anbringen, geht eigentlich die Forschung immer mehr dorthin, dass man sogar sagt, in XY viele Jahren werden die Frauen gar nicht mehr müssen, dürfen, können, ihren Körper für eine Schwangerschaft, ich sage jetzt mal, angeben, oder wie man dann mit Perspektiven ist. Also kann man sagen, Forschung geht eh in die Richtung.
Also da glaube ich, das ist noch Science Fiction, dass man das wirklich wird erreichen können. Vorstellen kann man sich das natürlich, so wie man sich vielleicht früher mal vorgestellt hat, dass man zum Mond fliegt und dann schafft man das irgendwann. Das ist, denke ich, sehr, sehr weit weg. Ich denke, das, was Herr Hasselmann gesagt hat, man hat vieles noch gar nicht verstanden, sozusagen, was mit der Mutter-Kind-Interaktion während der Schwangerschaft passiert, und man hat sehr, sehr, sehr viele Hinweise darauf, wie sehr die Schwangerschaft oder die Bedingungen während der Schwangerschaft das spätere Leben prägen. Mhm. Und das ist auch vielleicht jetzt, darf man auch nicht so schnell die Schlüsse ziehen aus den Lämmern. Die Lämmer, die sind zwar aus den Beutelchen rausgeholt worden und die sind dann auch über die Wiese gehoppelt, aber man weiß nicht, wie intelligent die waren, oder es ist sehr, sehr schwer, darauf einen Rückschluss zu ziehen, dass man sagt, okay, das können wir auch bei Babys machen, das ist sicher. Ich denke, diese Schallmauer, also erst haben Sie ja gesagt, das ist auch nur die Weiterentwicklung noch von Technologie, ist doch eine ganz andere Art von Schallmauer, die man jetzt angeht. Ich denke auch, dass es kommen wird für den Bereich der extrem frühgeborenen Kinder, aber die Technologie ist jetzt neu. Bisher hat man ja immer die Technologie verbessert, dass so wie der Körper physiologisch, also wie der funktioniert nach der Geburt, atmen und das Herz schlägt, das ändert man jetzt sozusagen, diesen Punkt ändert man. Man bringt anders Sauerstoff in das Baby.
Mhm. Sie haben es angesprochen, der Zusammenhang, die Mutter-Kind-Beziehung. Gibt es da Studien, gibt es da Forschung, was da passiert in diesen 9 Monaten, die eben dann für den späteren Verlauf vom Leben extrem wichtig ist, oder wo man vielleicht auch weiss, von extrem frühen Geburten, wo denen wiederum fehlt?
Also ich glaube, den Vergleich mit den Frühgeborenen jetzt nicht so, aber dass sozusagen Exposition von Essen zum Beispiel, je nachdem wie die Mütter sich ernähren, oder von auch Musik zum Beispiel oder Umgebungsfaktoren, das kennt man auch wirklich aus Untersuchungen, wo man Kinder nachverfolgt. Mhm. Man kennt aber auch Untersuchungen, die zum Beispiel Genveränderungen zeigen. Es ist nicht nur so, dass Hormone ausgetauscht werden in der Schwangerschaft, sondern das Gen oder sozusagen bestimmte, also sagen wir mal epigenetische Prägung, das Gen von außen noch verändern. Das ändert sich, je nachdem, ob das, es ändert sich in der Schwangerschaft sozusagen durch den Einfluss der Mutter. Also Kind und Mutter tauschen zum Beispiel genetisches Material aus in der Schwangerschaft. Und das ist nicht, ist auch so ein bisschen, was Herr Hasselmann sagte, es ist nicht nur die Funktion des Uterus, dass da jemand ranwächst und Nährstoff und Sauerstoff bekommt, das ist viel, viel mehr.
Kommen wir so von den Zukunftsszenarien ein bisschen zurück ins Hier und Jetzt, was heute möglich und heute notwendig ist. Künstliche Gebärmutter, haben wir gesagt, da braucht es noch ein bisschen Forschung. Aber gerade die Situation für Frühgeborene oder extrem Frühgeborene, da wird viel geforscht, weil, wenn man sich die Zahlen anschaut, laut dem Bundesamt für Statistik, 7 von 100 Kinder in der Schweiz kommen zu früh auf die Welt. Also das heisst vor der 37. Schwangerschaftswoche. Und da bemerkenswert, dass also die Zahl von der extremen Frühgeburten von Kindern, also vor etwa der 24. Woche oder 24. bis 28., dass die Zahl steigt. Das ist doch bemerkenswert. Gibt es da Anzeichen dafür oder hat es mit den verbesserten technologischen Möglichkeiten zu tun?
Ich denke, es hat viel vielleicht damit zu tun, dass die Kinder mehr lebenserhaltend versorgt werden, je unreifer sie geboren werden. Und da sieht man, also wenn man sich dann das über verschiedene Jahrzehnte anguckt, doch, das sagen wir mal in den 1980er Jahren, da wurden Kinder, die vor 28 Schwangerschaftswochen geboren wurden, die konnten nicht überleben, also aufgrund von technologischen Einschränkungen, die man damals hatte. Und dann war das die, wie man sagt, jetzt auch Grenzbereich der Lebensfähigkeit. Wer jünger war, konnte nicht überleben. Und das ist, jetzt haben wir 40 Jahre später, jetzt ist das bis zu einem Bereich von 23, in manchen Ländern 22 Wochen herabgesunken. Und ich denke, es kommen dann in diesem Bereich überhaupt dann erst Kinder zur Welt, die auch so behandelt werden, dass sie überleben können, dass wir diese Zahl so machen.
Wenn man sagt, die Frühgeburten sind nicht so gut ausgereift, nicht so weit herangewachsen, was kann man sagen, was fehlt denn schlussendlich denen, außer einfach Größe und Gewicht, welche Lebensfunktionen sind es?
Ich glaube, das kritischste Organ nach der Geburt ist die Lunge. Also die Lunge muss ja so sein, dass wenn das Baby zur Welt kommt, egal wann es zur Welt kommt, dass es einatmen kann und Sauerstoff aufnehmen kann. Und das haben wir auch, dieses Thema berührend war auch mit dem vorherigen Punkt der Diskussion mit der künstlichen Gebärmutter dann. Jetzt ist man in einem Bereich angekommen, wo die Lungen so zart sind und unreif nach der Geburt, dass sie das gerade so schaffen können mit viel Unterstützung. Und die Technologien, die man anwendet nach der Geburt, die versuchen so ganz schonend wie möglich mit dieser Lunge umzugehen, zwar zu schaffen, dass sie Sauerstoff aufnimmt, aber dass sie möglichst keinen Schaden nimmt. Die Kinder haben ein hohes Risiko, dass sie Komplikationen haben an diesen Organen. Also eine ganz gefürchtete Komplikation ist, dass sie Blutungen im Gehirn bekommen zum Beispiel, die man sich nicht so vorstellen kann wie beim Erwachsenen, der eine Hirnblutung hat, sondern das sind so unreife Gefäße noch da, dass sie allein schon, wenn der Blutdruck schwankt oder wenn die Beatmung ein bisschen unterschiedlich ist, dann schon kaputt gehen können und dann die Prognose von diesen Kindern sehr viel schlechter machen können.
Also wir erleben das, wenn wir ehemalige Frühgeborene mit 20, 30, 40 Jahren nachuntersuchen. Da gibt es inzwischen natürlich Daten. Und diese Menschen, das sind ja keine Kinder mehr dann, haben ein erhöhtes Sterberisiko. Also ein 30-Jähriger oder 35-Jähriger, der ehemals ein extremes Frühchen war, hat ein erhöhtes Risiko an einer Stoffwechselerkrankung, an einer Darmerkrankung frühzeitig zu versterben. Weil dieser Reifungsprozess, der in Utero, in der Gebärmutter stattfindet, ist nicht der gleiche wie der Reifungsprozess im Brutkasten. Das ist einfach eine andere Dynamik. Wir können das bestmöglich versuchen zu kompensieren, aber wir sind noch nicht so weit, dass wir das eins zu eins nachvollziehen können, wie das im Mutterleib passiert.
Natürlich ein sensibles Thema, weil wir haben auf der einen Seite das Einzelschicksal von so einem früh geborenen Menschen, natürlich eine Familie, Eltern, die natürlich das möchten am Leben erhalten. Auf der anderen Seite muss man sich gleich auch fragen, bis wohin macht das wie Sinn, oder? Wenn man nachher ein Leben lang extreme Komplikationen hat oder dann auch früher noch stirbt. Das scheint mir fast eine unlösbare Aufgabe zu sein, das dann auch unter wahrscheinlich Extrembedingungen im Spital dann das zu lösen. Wie gehen Sie mit dem Dilemma von ja, Einzelschicksal und was macht bis wohin noch Sinn?
Also wir versuchen tatsächlich mit jeder einzelnen Familie die bestmögliche Lösung zu finden. Auch erstmal unabhängig von gesellschaftlichen Rahmenbedingungen. Die beeinflussen natürlich grundsätzliches Vorgehen oder die Gedanken und die Technologie, aber unsere Aufgabe ist es, wenn eine Familie ein frühgeborenes Kind erwartet, besonders dann, wenn die Chancen fürs Überleben schlecht sind oder das Risiko sehr, sehr hoch ist, eine schwere Entwicklungsstörung zu haben, dann mit der Familie zu schauen, was der beste Weg sein kann. Das ist ein ganz großer, vielleicht einer der wichtigsten Teile unserer Arbeit. Und wir sind ja aber auch trainiert, das zu machen. Und es gibt auch da Forschung in diesem Gebiet, um zu versuchen, das so gut wie möglich zu machen. Und ich würde auch sagen, dass das in den allermeisten Fällen auch tatsächlich gelingt, das zu machen. Aus einer schlechten Situation oder mit vielleicht gefühlt nur schlechten Möglichkeiten, die man hat, doch die beste zu wählen für die Familie.
Mhm. Ich komme nachher noch detaillierter auf die ganzen ethischen Fragen, das ein bisschen als kleiner Teaser. Was gibt es denn in der Forschung im Moment so für Meilensteine, die erreicht werden oder vielleicht in der nächsten Zeit, man gesagt, künstliche Gebärmutter noch ein bisschen weiter weg, was wäre so näher dran in der Forschung, was passiert, um das Leben von diesen extremen Frühgeburt oder Frühgeburt allgemein zu verbessern?
Ja, na jetzt so der große Durchbruch. Mal gucken, es gab in den 80er Jahren gab es einen ganz riesigen Durchbruch. Da hatte man begonnen, das sogenannte Surfactant, das ist ein spezielles Phospholipid, also eine Fettlösung, kann man sagen, die in jeder unserer Lungen produziert wird, damit wir besser einatmen können. Die fehlte den Frühgeborenen. Das hat man erkannt und heutzutage kriegen diese Surfactant, diese Lösung kriegen sehr viele Frühgeborene nach der Geburt, um einfacher zu atmen. Mhm. Und die Technologien, die man jetzt im Moment testet, sind, wie kann man das so schonend wie möglich einsetzen, zum Beispiel mit Technologien, die vermeiden, dass man beatmen muss. Man hatte viele, viele Jahrzehnte Frühgeborene beatmet, wie bei einer Operation mit einem Beatmungsschlauch im Mund oder in der Nase und dann waren die Kinder teils wochenlang beatmet. Mhm. Das schafft man heute bei vielen Kindern ohne Beatmung. Und das ist dann wieder besser für die Lungenentwicklung. Das vermeidet andere Komplikationen. Und so versucht man aber eher, denke ich, eine Optimierung von dem Vorhandenen im Moment. Und vielleicht das Leitmotiv der aktuellen Forschung ist, weniger ist mehr. Man versucht, die mit möglichst minimalinvasiven, möglichst wenig schädlichen, möglichst Medizin nur dann einzusetzen, wenn man sie muss, gleich gute Ergebnisse zu erzielen. Mhm.
Vielleicht kann ich das noch ergänzen.
Bitte, ja.
Es ist eigentlich genau das, was gesagt wurde. Und wo man dann wieder hinzugekommen ist, das ist das sogenannte Känguruing. Känguruing bedeutet, dass das nackte Kind auf dem nackten Körper der Mutter lebt, atmet, spürt, Wärmeaustausch erlebt. Und das ist was ganz Einfaches, also was sozusagen gar nicht jetzt in Richtung technologischer Fortschritt ist, aber es hat dazu geführt, dass diese Kinder, die von einem solchen Känguruing profitieren konnten, dass die sehr viel resilienter sind, dass die auch mit Krisensituationen, die natürlich immer kommen in dieser Altersgruppe, sehr viel besser umgehen können. Mhm. Also es geht in die gleiche Richtung, dass weniger etwas mehr sein kann.
Das braucht gar nicht immer abgehobene Spitzenmedizin in dem Sinn, sondern manchmal sind es die ganz natürlichen Mechanismen von der Mutter-Kind-Beziehung. Gehen sie eigentlich auf das raus?
Ja, das stimmt. Also ich finde das ganz, ganz, ganz wichtigen Punkt, dass man hatte in der Entwicklung der Neonatologie oder auch manchmal in neonatologische Intensivmedizin auch viele Erfolge erzielt am Anfang über invasive Maßnahmen und hatte aber auch manche Dinge vielleicht nicht mehr so im Fokus, wie zum Beispiel die Eltern oder die Mütter. Und es ist auch so, dass man die Eltern dann wie ausgeladen hatte aus den Stationen. Die Neonatologien, die waren abgeschlossene Einheiten, da mussten die Eltern klingeln, durften nur ab und zu mal gucken, man hatte große Sorge, dass sie von außen Infektionserreger reinbringen könnten und die Kinder dann dadurch Schaden nehmen. Die Wahrheit ist vielleicht sogar eine ganz andere. Heute versuchen wir, die Eltern nicht mehr gehen zu lassen von der Station, dass sie möglichst immer da sind und durch dieses Känguruing möglicherweise auch und das auch viel besser erforscht, das sogenannte Mikrobiom, also die Keimbesiedlung, die wir so in uns tragen, dass das am günstigsten ist, wenn das Mikrobiom, also die Besiedlung der Eltern aufs Kind übergeht und die Kinder damit geschützter sind, zum Beispiel vor Krankenhausinfektionen. Mhm. So gibt es Studien in der Schweiz, die das untersuchen im Moment, ob man erreichen kann, dass wenn mehr von dieser Känguru-Mothercare, also Känguruing, wenn man das viele, viele Stunden mehr macht, ob man dann erreichen kann, dass die Kinder weniger Infektionen bekommen, zum Beispiel.
Also sehen Sie, das Spektrum für die Frühgeborenen geht von der Spitzenmedizin bis hin zu, hat es überhaupt Räumlichkeiten und Möglichkeiten, wo der Eltern-Kind-Austausch kann stattfinden. Das ist ein ganz weites Spektrum. Auf dem findet man auch Musiktherapie. Sie haben das ganz am Anfang kurz angesprochen. Könnten Sie mich da schnell noch erleuchten, was da gemacht wird und wie das hilft?
Also viele Neonatologien haben Musiktherapeutinnen und Therapeuten eingestellt. Und da ist die Forschung auch, also ich sage, die ist nicht am Anfang, aber es ist sehr, sehr schwer nachzuweisen, dass das, was man denkt, was Musiktherapie gut macht, nämlich Gehirnentwicklung fördern, dass man das wirklich nachweisen kann. Das ist so ein bisschen die Hürde, die man im Moment sieht. Aber es gibt auch aufgrund von Schweizer Forschung in Zürich sozusagen, ist ein großes Zentrum, dass man sehen kann, dass Musiktherapie zum Beispiel bestimmte Aspekte der Gehirnentwicklung fördert. Und wozu es mehr Forschung gibt, ist, dass Musiktherapie Kinder in ihren Atmungsparametern verbessern lässt zum Beispiel. Mhm. Und Musiktherapie hat aber auch noch andere Funktionen. Ich glaube, es ist auch so eine Familienfunktion, die entstehen kann, die auch für die Mutter gut sein kann. Mhm. Weil das auch ein Element ist, Mutter und Kind zusammenzuführen zum Beispiel und auch die Eltern in eine aktivere Rolle zu bringen dann. Dass sie zum Beispiel auch singen, summen am Bett oder lesen am Bett, sowas ähnliches, was auch gefördert wird. Gibt es ja im Englischen die NICU Bookworms, zum Beispiel so Programme, wo Eltern gefördert werden oder animiert werden, ihren Frühgeborenen vorzulesen. Mhm. Also muss ich ja so vorstellen, das hat der Herr Hasselmann auch schon so angedeutet, die Kinder kommen zur Welt und wir können die Uterusumgebung, das Reifen im Mutterleib, das können wir nicht gleich gut machen, aber man kann versuchen, eine Umgebung zu schaffen für die Kinder, dass dort, wo sie sind, wo sie teils Wochen und Monate lang liegen, auch gute Erfahrungen sammeln. Also das, was man braucht zum Leben. Also Musik, man braucht die elterliche Stimme, man braucht viele gute Erfahrungen, damit sich die Neurone gut vernetzen können, um dann sozusagen die bestmögliche Entwicklung in dieser Zeit zu gewährleisten.
Herr Hasselmann, als Kinderneurologe, nehme ich an, das ist Ihnen bekannt, haben Sie da eigene Erfahrungen aus Ihrem Wissen und Ihrer Praxis, der Zusammenhang von Kind und Musik oder Kind und es ist ja gerade am Schluss um Tönen und um Sound.
Also ich kann vielleicht ein Teilgebiet benutzen, um diese Frage zu beantworten. Wir erleben bei ehemaligen Frühchen, dass sie häufig es schwer haben im Sozialen. Sie sind häufig, können sich nicht so gut konzentrieren, sie sind sehr sprunghaft. Es gibt auch welche, die ziehen sich sehr zurück, wenn die Anforderungen steigen, dass man da fast wie von einem Autismus-ähnlichem Verhaltensmuster. Es ist kein typischer Autismus, aber es ist so eine gewisse Abgeschlossenheit. Und wir wissen, dass wenn wir mit solchen Kindern, nicht nur ehemaligen Frühgeborenen, sondern Kindern, die ein solches Verhaltensmuster haben, wenn wir mit denen musiktherapeutisch arbeiten, dass die mit der Musiktherapie auch ein Stück aus diesem Kokon, aus dieser abgeschlossenen Welt wieder rausgehen. Die üben praktisch mit der Musik ein Ein- und Ausatmen, ein Rein- und Rausgehen, ein Hinhören, sich einstellen auf verschiedene Umgebungsatmosphären. Mhm. Und das ist etwas, was auch Frühgeborene in der weiteren Entwicklung, nicht nur in der Akutbehandlung auf der Neonatologie, sondern vielleicht auch mit 2 oder 3 Jahren, wenn sie dann sich im Kindergarten oder in der Kinderkrippe da bewähren müssen, dass es ihnen dort sehr helfen kann.
Mhm. Wenn wir jetzt von Frühgeburten reden, dann ist es aber meistens so die 24. Woche, also die extrem frühe Geburt dann eigentlich angesetzt ist. 23. Woche vielleicht möglich, die Grenze, wie scharf ist die und kann sich die auch noch weiter gegen runter verschieben? Ich sage jetzt mal auch eben ohne so futuristische angenommene Technologien wie eine künstliche Gebärmutter, sondern im Moment, wie scharf ist die Grenze und wie lässt sich die verschieben?
Also das haben Sie ja schon so gefragt, die Grenze ist überhaupt nicht scharf. Die Grenze ist ein ganz weiter Bereich und die Grenze hängt auch nicht nur von den Schwangerschaftswochen ab. Also man weiß, dass man vor 22 Wochen, also vor 22 plus 0 Schwangerschaftswochen, wenn man da zur Welt kommt, sind die Chancen für Überleben also extrem niedrig bis ausgeschlossen, physiologisch so, kann man es ungefähr sagen. Mhm. Und dann werden die sozusagen immer ein bisschen besser mit steigender Schwangerschaftswoche. Es ist aber auch nicht nur die Schwangerschaftswoche, sondern es sind viele, viele andere Faktoren, die das mitbestimmen. Mhm. Also wie schwer ist das Baby? Wurde die Mutter vorbereitet auf die Geburt? Sind es Einlinge oder Mehrlinge zum Beispiel? Sodass dieser Bereich sozusagen sehr, sehr, sehr weit ist am Ende. Mhm. Also es kann jemand mit 23 Wochen und anderen günstigen Prognosefaktoren eine viel bessere Prognose haben als jemand mit 24 oder 25 Wochen, der andere ungünstige Faktoren hat, also zum Beispiel klein ist oder wenn es Mehrlinge sind.
Und immer wenn es ums Leben von extremen frühen Geburten geht, dann stellen sich Ärztinnen und Ärzte zusammen mit den Eltern die Frage, eben Intensivbehandlung für die Kleinsten der richtige Entscheid ist. Herr Hasselmann, als Medizinethiker, was sind da so ein bisschen die dringendsten Probleme oder Fragestellungen, Herausforderungen, wenn es darum geht zu entscheiden, eben so eine Intensivbehandlung Sinn macht oder nicht?
Das Problem ist ja, dass meistens die Eltern oder die Mütter davon überrollt werden. Sie sind ja nicht darauf vorbereitet. Sie gehen davon aus, dass sie eine Schwangerschaft von 8-9 Monaten haben werden. Und dann kommt es zu einem Einbruch und dann geht es meistens sehr schnell. Und das heißt, was wir eigentlich uns idealerweise wünschen, dass wir früh mit den Eltern, mit der Mutter in ein Gespräch kommen und über Möglichkeiten sprechen. Also im Englischen benutzen wir den Begriff Advanced Care Planning. Das heißt, eine vorausschauende Planung zu machen, was könnte sein, was wünschst du dir, was wünschen sie sich, wie passt es in eure Familie. Das wäre das Idealbild. Und wir müssen dann versuchen, in der sehr gedrängten Zeit, die uns verblieben ist, die Eltern, die Mutter langsam an die Situation heranzuführen, die wir mit all den Problemen, die wir angesprochen haben, uns vorstellen können, die dieses Kind gegenübersteht. Und diese Form der Gesprächsführung muss eigentlich schon in der Geburtsklinik beginnen. Das ist nicht nur etwas, was wir auf der Neonatologie dann führen sollten, sondern wir müssen die Geburtshelfer ganz früh mit ins Boot holen, wenn sie die Verdacht haben oder die Sorge haben, dass diese Schwangerschaft vorzeitig zu einer Geburt führen kann, dass man dann anfängt, mit den Eltern zu sprechen.
Wo ist denn da die Grenze? Wo sind Sie als Ärztinnen auch verpflichtet, dem Kind zu helfen? Wer hat da schlussendlich die letzte Entscheidung, jetzt auch rein rechtlich gesehen? Wie ist da die Handhabe?
Ich habe, um das mal vorweg zu sagen, noch nie erlebt, dass es rechtliche Schwierigkeiten gab bei so einer Entscheidung, auch wenn extrem schwierige Entscheidungen waren. Weil ich glaube, das Grundsätzliche ist, dass Eltern immer das Gute für ihr Kind wollen. Und manchmal ist das schwierig, dass sie mit Realitäten konfrontiert werden, die man vielleicht nicht gleich wahrhaben will oder so. Aber mit guten Gesprächen und immer wieder Gesprächen habe ich nach meiner Erfahrung, hat man immer schaffen können, eine gute Entscheidung zu treffen. Und übergeordnet, also wegen der Frage sozusagen, wer hat am Ende recht oder wann muss man dann entscheiden? Es ist so, dass dieser Grenzbereich der Lebensfähigkeit, manchmal wird er auch Graubereich genannt. Und grau meint, dass die Ärztinnen und Ärzte sich nicht so genau sicher sind, welche Therapie die richtige ist. Und je grauer es ist, also je unsicher man in seiner Prognose ist, desto mehr dürfen die Eltern oder sollen die Eltern anhand ihrer Werte mitentscheiden. Und dann gibt es aber Bereiche, die sind, ich sag jetzt mal, weniger grau. Wenn ein Kind ganz, ganz unreif ist, sagen wir bei 19 Wochen zur Welt kommt, dann gibt es keine Möglichkeit, das Kind am Leben zu halten und dann ist die Entscheidung auch gefällt. Das fällt dann nicht in den Graubereich. Und andererseits gibt es auch Kinder, die reif genug sind, sagen wir mal über 25 Wochen. Da ist die Überlebenschance dieser Kinder so gut heutzutage, dass auch da das nicht mehr im Graubereich ist. Also da würde man auch sagen, diese Kinder würden sich so gut entwickeln, man darf sie nicht sterben lassen, weil die Prognose so schlecht ist.
Also vielleicht noch ein Satz vorher.
Ja?
Man spricht von dem kindlichen Interesse, was man wahren möchte. Also wir können sozusagen als Erwachsene können wir selber unsere Interessen, wenn wir vor einer medizinischen Intervention selber äußern. Kinder können das nicht, sondern wir müssen uns in die Situation hineindenken. Was wäre jetzt für dieses Kind der richtige Weg? Das ist ein Abwägen von Leid. Und ein Leid mit einer schwersten Behinderung muss dann abgewogen werden gegen ein Sterben ohne, ich sag mal, Schmerzen, ohne andere direkte Leiterfahrung. Das ist die Frage der Palliativmedizin. Und in diesem Bereich bewegen wir uns. Und da stützen wir uns natürlich auf Statistiken. Wir stützen uns darauf, wie ist die Chance, dass ein Kind aus der 24. Woche oder 23. Woche zum Zeitpunkt X nach 2, 3, 10 Jahren eine schwere Behinderung kommt. Mhm. Und da gibt es Zahlen. Da gibt es Zahlen, die differieren vielleicht um 10, 12%. Aber da kann man sagen, umso früher die Kinder auf die Welt kommen, früher meine ich jetzt 23, 22. Woche, umso steiler ist der Grad der langfristigen, lebenslangen Behinderung. Und das muss man kommunizieren.
Was für Behinderungen sind das in der Mehrheit? Gibt es da, ist das ein Spektrum?
Spastik, oder? Also eine zerebrale Spastik, also eine Bewegungsstörung. Das kann Atemprobleme sein, das kann, wie schon gesagt worden, das kann neurologische Probleme sein aufgrund einer frühen Hirnblutung. Das können Ernährungsstörungen sein, Wachstumsstörungen und der ganze Bereich der Lernstörung und der Verhaltensauffälligkeiten. Und das kann man ein Stück kompensieren, aber wir können es nicht vollständig kompensieren, sondern das sind Kinder, die tragen, oder es sind Menschen, muss man dann sagen, die tragen für ihr ganzes Leben eine Hypothek. Und da hängt es davon ab, wie ist unsere Gesellschaft, wie sind unsere heilpädagogischen Schulen, wie sind unsere Kindergärten etc. Arbeitsfelder ausgerüstet, um auch solche Menschen zu einem späteren Zeitpunkt zu integrieren.
Und ich nehme an, wenn man einem so eine Behinderung nachher ja das Leben lang begleitet wird, auch bei den Eltern auf der anderen Seite, das ist ja auch ein Gedanke sein, wo sie sich machen und sagen, ja, können wir denn für so ein Kind entsprechend Fürsorge überhaupt bieten? Ich nehme an, das ist auch dann eine belastende Entscheidung für die Eltern, wenn sie sagen, ja, wir könnten mit dem vielleicht nicht umgehen. Was erleben Sie da in der Praxis auch für Denkprozesse oder vielleicht auch für ja, Entwicklungen bei den Eltern selber in dem Entscheidungsprozess?
Vielleicht einmal, um den Punkt aufzugreifen, gab es in diesem Jahr eine sehr interessante Untersuchung von Eltern, die man später befragt hatte, haben sie ihre Entscheidung bereut? Also was war, also wie viele waren das und was hat das mit verursacht sozusagen, wenn man das bereut hat? Und da hat man gesehen, dass die Eltern, die sich dafür entschieden hatten, dass das Kind leben soll nach der Geburt, zum Beispiel weniger von dieser Bereuung, also weniger die Entscheidung bereut hatten und auch Kinder, die überlebt hatten. Mhm. Also die auch, wo die Kinder später zu den Befragungszeitpunkten noch am Leben war. Und das ist vielleicht auch so ein Mechanismus, den Menschen machen. Menschen adaptieren sich an ihre Situation. Deswegen erwarte ich eigentlich von solchen Untersuchungen fast immer nur so ein ähnliches Ergebnis, dass man sein eigenes Leben so sehr in Frage stellt, das macht man dann nicht mehr. Also die Eltern adaptieren sich. Das kann aber auch eine gute Nachricht sein für Eltern sozusagen, wenn sie mit bestimmten Entscheidungen konfrontiert sind. Was aber bei dieser Untersuchung das Interessanteste war, ist, dass die Eltern, die das Gespräch als gut erlebt hatten mit ihrer Ärztin oder ihrem Arzt und erlebt hatten, dass sie gut in diese Entscheidung eingebunden waren, dass die auch weniger ihre Entscheidung bereut hatten. Und ich glaube, das ist was, was man modulieren kann. Also das können wir gut machen. Wir können sie gut mitnehmen mit dieser Entscheidung. Und das bringt mich jetzt zu Ihrem Anfang nochmal von der Frage, ja, wie entscheidet man das denn? Und da hatten sie gesagt, ja, das entscheidet man nicht aus dem Bauch raus. Und vielleicht sind wir aber näher am Bauch bei solchen Entscheidungen, als man vielleicht denkt, weil es gibt schon Eltern, die fragen uns nach Zahlen und denen sagen wir Zahlen. Aber die meisten Eltern, die können diese Zahlen sehr schwer übersetzen, sozusagen, wenn man sagt, ihr Baby hat jetzt eine Chance von 50% zu sterben oder von 30% später eine schwere Behinderung zu haben, dann ist für diese Eltern ja so ein berühmter Spruch, dass das Kind ist entweder lebendig oder nicht. Es ist also immer 100%.
Ich glaube, in dieser Studie, wenn ich richtig informiert bin, sind nicht nur die Eltern befragt worden, sondern auch ehemalige Frühchen, wie sie ihr Leben einschätzen. Was ist dort dabei
rausgekommen? Das ist ja das Spannende, ist eine ganz wichtige Frage, die Sie stellen. Das Spannende ist, wenn man Menschen mit Behinderung über ihre Lebensqualität fragt, dann schätzen diese Menschen, die selber eine Behinderung Zeit ihres Lebens erfahren haben, ihre Lebensqualität deutlich besser ein als die Eltern und die Älteren auch wiederum besser als die Ärzte. Mhm. Also wir sind als Ärzte, wir haben ein gewisses Vorteil oder eine gewisse Meinung, wie das Leben wohl ist, wenn man nicht über sämtliche Körperfunktionen verfügen kann. Die Menschen, die das selber im täglichen Leben leben, die kommen damit deutlich besser zurecht. Mhm. Also auch wenn man Jugendliche fragt über ihre Lebensqualität, dann schneiden Kinder mit einer Behinderung, einer Gehbehinderung zum Beispiel, nicht schlecht ab, manchmal sogar besser, weil sie auch gelernt haben, eine Resilienz zu entwickeln. Sie haben ein anderes soziale Fähigkeiten entwickelt, wo sie durchaus sehr gut im Leben zurechtkommen.
Aber wir sehen eigentlich, dass wir Menschen schlussendlich mehr können aushalten, ertragen, als es vielleicht so eine Statistik würde sagen, eben aufgrund von der Beziehung, die man zusammen hat. Zum Schluss würde es mich noch wundern, Sie haben mit Extremsituationen zu tun. Also die Eltern, die zu Ihnen kommen, die sind meistens in einer Extremsituation, weil eben eine Frühgeburt ansteht. Sie beraten die, sie helfen denen. Wie gehen Sie persönlich mit diesen Schicksalen um? Das muss man wie an dieser Stelle einfach fragen. Es ist nicht etwas Alltägliches. Wie gehen Sie am Abend oder am Wochenende heim und lassen das wie auch dann am Inselspital oder in der Praxis oder in den Beratungen hin? Ich frage Sie, Herr Hassemann.
Also ich muss sagen, ich bin mit meiner ganzen Seele Kinderarzt. Und ich bin Kinderarzt geworden, weil ich so viel Respekt eigentlich vor den Kindern habe. Und was ich mit den Kindern erlebe, ist eine Kraft, eine Zugewandtheit, auch ein Optimismus und auch ein hoffnungsvolles Leben, das mir eigentlich als betreuender Arzt mehr hilft, als dass ich manchmal denke, dass ich ihnen helfen kann. Und den gleichen Respekt habe ich auch für die Eltern, die mit dem täglichen Mühen so umzugehen haben. Und wenn das gelingt, dieses Verhältnis Arzt, Eltern, Kind so zu gestalten, dass man erlebt, wir ziehen eigentlich am gleichen Strang, wir haben das gemeinsame Interesse, dass es diesem Kind gut geht, dann ist das beste Korrektiv für das Leid, was man auch miterlebt.
Ich würde sagen, fast in dem Leid dominiert dann fast sogar das Positive, wo man kann sich daran festheben kann. Herr Kitzun, wie ist es bei Ihnen?
Ich denke, ich würde das trennen von dem Persönlichen und von dem, wie es im Spital sozusagen mit den Teams vielleicht funktioniert. Persönlich geht es mir auch so ein bisschen wie Herrn Hasselmann. Ich denke auch, ich ziehe auch meine Kraft daraus, dass der Weg, den man dann beschritten hat, dass der bestmöglich zu erreichende war. Und wir haben auch Erfolge, auch wenn der Erfolg vielleicht manchmal nicht ist, dass ein Kind überleben kann, aber dass trotzdem der Prozess gut war. Es gibt eine große Belastung in den Teams, manchmal wenn viele Kinder sterben zum Beispiel oder viele Kinder lange beatmet werden müssen oder lange intensivmedizinisch behandelt werden und man dann doch manchmal einsehen muss, dass man das Ziel, was man hatte, keine schwere Behinderung und das Kind sollte gesund zur Schule gehen, dass man das dann nicht erreichen kann. Und da sind mein höchster Respekt vor den Pflegenden vor allem, die diese Kinder viele, viele Jahre immer wieder betreuen und immer wieder ganz enge Beziehungen eingehen mit Eltern und den Kindern. Und da braucht es vielleicht auch in der Zukunft noch bessere Strategien, auch ein Punkt vielleicht für die Forschung noch neben aller Technologie, um zu gucken, wie wir uns da als Team besser sozusagen noch wiederfinden können sozusagen. Was wir machen, sind viele Gespräche um Entscheidungen, Vorentscheidungen, Nachentscheidungen oder wenn Kinder versterben, machen wir besondere Zusammenkünfte und so. Und daraus, denke ich, kann man viel auffangen. Aber es ist auf der strukturellen Ebene in den Spitälern ist es schon eine Herausforderung, mit vielen so kranken Kindern umzugehen.
Ich muss an der Stelle natürlich aber auch sagen, dank Einsatz von Ihnen, von den Ärzten, von den Ärztinnen, vom Pflegepersonal, gibt es auch ganz viele Beispiele von Frühgeburten, die nachher ein fast einwandfreies Leben dürfen führen. Ich danke Ihnen beiden einerseits für Ihre Arbeit und natürlich für Ihren Besuch da im Durchblick. Herr Kitzun, Herr Hasselmann, merci vielmals.
Vielen Dank Ihnen. Ja.
Und damit schließen wir die 10. Staffel vom Durchblick und melden uns dann im neuen Jahr wieder. Und damit ihr die neuen Folgen dann nicht verpasst, dürft ihr den Durchblick gerne abonnieren und uns wie immer gerne eine Bewertung dalassen. Wir wünschen euch einen guten Rutsch und freuen uns, wenn wir euer Wissensdurst im neuen Jahr wieder stillen dürfen.
Das ist der Durchblick. Wir liefern Antworten aus der Wissenschaft auf die Fragen, die euch bewegen. Der Durchblick wird unterstützt von der Gebert-Rüff-Stiftung.